Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zum Thema Immunonkologie. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Wir sprechen heute über Therapiekonzepte mit Immuncheckpoint-Inhibitoren bei Lungenkarzinom und gastrointestinalen Karzinomen. Das ist ja ein ganz breites Feld, und bevor wir da ins Detail gehen, ich habe 2 tolle Expertinnen hier, die ich bitte, sich selber mal vorzustellen. Frau Dr. Ilhan Mutlu, bitte.
Grüß Gott, Ayşok Ilhan Mutlu. Ich bin eine internistische Onkologin und arbeite derzeit an der Medizinischen Universität Wien und leite die Spezialambulanz Magen- und Ösophagustumoren. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Und als zweiten Experten haben wir Herrn Dr. Maximilian Hochmeier.
Schönen guten Tag. Schön, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen dürfen. Mein Name ist Maximilian Hochmeier. Ich leite bei uns die onkologische Einheit in der Klinik Floridsdorf und bin ein Lungenkrebs-Experte.
Und bevor wir jetzt so sehr ins Detail gehen, aus meinem Biologiestudium, ich bin Dr. Carola Göring, Biologin und Medizinjournalistin, und eben aus meinem Biologiestudium und hier aus der Embryonalentwicklung weiß ich noch, dass Lunge und auch der Gastrointestinaltrakt aus dem Endoderm entstehen. Und eine weitere Gemeinsamkeit von beiden Organen ist, dass sie zumindest Lunge und Darm mit Mikroorganismen besiedelt sind, also ein Mikrobiom aufweisen. Vielleicht können Sie aus Ihrer speziellen onkologischen Sicht auch noch was zu Gemeinsamkeiten zwischen Lungen- und GI-Tumoren beitragen.
Also embryonaler Ursprung ist sicherlich etwas, was eine Rolle spielt, was es die Therapie angeht, denke ich, weil sonst hätten wir ziemlich ähnliche Therapieoptionen gehabt wie die Sarkomen oder Melanomen, wie noch immer. Ja? Also wir haben, was das halt die gastrointestinal- oder Beatmungstrakt-Tumore angeht, haben etwa Ähnlichkeiten, was es die Therapiekonzepte angeht. Aber das ist nicht alles. Das sind natürlich unterschiedliche Tumoren mit unterschiedlichen Mutationslast und mit unterschiedlichen molekularen Panel und molekularer Background. Das, was in der Lunge oder halt im Beatmungstrakt stattfindet oder auffindbar ist, ist das im gastrointestinalen Tumoren nicht zu finden oder halt in sehr geringerem Ausmaß. Daher gibt es natürlich schon gemeinsame Teile. Wie gesagt, es ist näher, Lunge und Magen-Darm-Trakt ähneln sich dann eher so wie Melanom oder Magen-Darm-Trakt, das ist richtig, aber das sind 2 unterschiedliche Richtungen, muss man schon sagen.
Und aus Sicht des Lungenspezialisten?
Also das Lungenkarzinom war vor 10, 20 Jahren extrem stiefmütterlich betreut und es hat eigentlich nicht viele Möglichkeiten gegeben, was von den anderen Identitäten immer irgendwie gesehen, was da irgendwie so möglich ist. Darum haben wir so ein Inseldasein gehabt und dass wir jetzt sagen, wir können uns mit anderen Erkrankungen so richtig vergleichen, war zumindest nicht mein Eindruck, zumindest in letzter Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dieses Mikrobiom ist wirklich was Spannendes und es gibt dann wieder so Berührungspunkte, wo die Onkologie allgemein, wie zum Beispiel NTRK, wäre so eine tumoragnostische Therapie, die sowohl alle onkologischen Erkrankungen betrifft, auch RET, habe ich gehört, RET-fusionierte Patienten dürfen tumoragnostisch behandelt werden und dadurch trifft man sich immer wieder und ich glaube, dass man von gegenseitig lernen kann. Das Mikrobiom ist, glaube ich, auch etwas, wo sich dann wieder alle treffen werden und auch EDCs zum Beispiel sind auch etwas, wo neben der Immuntherapie auch wieder so ein Gemeinsamkeiten gefunden werden, wo man voneinander gerade im Nebenwirkungsmanagement lernen kann, wo vielleicht jemand früher eine Zulassung hat als der andere und da wieder ein intensiver Austausch ist. Aber so, dass wir tagtäglich jetzt in Kontakt sind und dauernd Gemeinsamkeiten haben, so sehe ich es jetzt mal vorerst nicht.
Herr Dr. Hochmeier, weil Sie eben sagten, wir haben uns auf einer Insel befunden. Ein Kollege von Ihnen, der Fabrice André, und seine Mitarbeiterin haben in Nature eine Arbeit publiziert, in der sie eine neue molekularbiologische Tumorklassifikation fordern, weil ich sage das jetzt ganz vereinfacht und verkürzt, weil die bisherige Tumorklassifikation nach Organen nicht zur Wirkweise der modernen Therapeutika passt und auch, weil sich die therapeutische Response eher nach den molekularen Charakteristika richtet als nach dem Ursprungsgewebe der Tumoren. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht dar?
Also ich glaube, dass einmal wichtig ist, dass die, dass früher hat man gesagt, der Onkologe oder der Pneumo-Onkologe ist der Krebsspezialist. Ich glaube, dass der Krebsspezialist in allen Bereichen ist, dass wir ein multidisziplinäres Board haben, angefangen vom Radiologen bis zum Pathologen, bis zum dem, der die Proben entnimmt, unterschiedlich, der Strahlentherapeut, wer auch immer. Also wir sind einmal eine gemeinsam, wir müssen immer ganz eng zusammenarbeiten. Zusätzlich ist wichtig zu sagen, dass ohne den Pathologen überhaupt keine Diagnose und keine therapeutische Entscheidung getroffen werden kann. Und früher haben wir sehr lange pathologische Befunde gehabt, wo eine genaue Beschreibung des Materials war, hat aber das eigentlich nicht wirklich, ob das Mikropapillär oder was auch immer ist, das aber eigentlich auf unsere therapeutischen Entscheidungen kaum einen Einfluss gehabt hat. Jetzt ist es so, gerade beim Lungenkarzinom ist eigentlich entscheidend das NGS. Diese Dinge sind ganz entscheidend, um hier die Biomarkeranalyse zu haben. Auf der anderen Seite auch die PD-L1-Expression. Aber vorerst ist diese genetische Analyse, ob eine EGFR, ALK, ROS1, Transfusion vorliegt, viel entscheidender. Und erst im weiteren Schnitt ist dann die PD-L1-Expression wichtig. Und das ist eigentlich entscheidend. Dadurch kann ich dem Paper sehr viel abgewinnen, dass da diese Analysen ganz entscheidend für die therapeutische Entscheidung sind.
Und was sagen Sie dazu, Frau Dr. Ilhan Mutlu?
Ich muss sagen, also die Idee finde ich sehr, sehr spannend, dass wir in Richtung gewebsagnostische Onkologie gehen. Das hat ja 2017 begonnen, also mit der Keynote 158-Studie, wo dann alle MSI-High-Patienten halt in der Zweitlinie mit Pembrolizumab behandelt worden sind und wirklich ein gutes Ansprechen gehabt haben, sodass man halt auf die Idee gekommen ist, dass nicht der Tumorursprung oder die Lokation, sondern auch diese molekulare Charakterisierung bei dem Ansprechen eine Rolle spielt. Somit hat die Diskussion begonnen eben. Also wir haben die Diskussion an und für sich ziemlich neu, seit 7-8 Jahren. Ja? Und mittlerweile hat FDA unterschiedliche gewebsagnostische Zulassungen erteilt, RED, NTRK und vor kurzem auch HER2, interessanterweise. Also das heißt, das häuft sich an. Allerdings, also wie gesagt, als Idee ist es eine wunderbare Idee, langsam halt von Lokationen wegzukommen und in Richtung Molekularbiologie zu gehen. Aber wir wissen, dass nicht alle HER2 zum Beispiel gleich sind. Ja, HER2-Expression oder Überexpression im Darm oder im Magen oder im cholangiozellulären Bereich oder im Pankreas eigentlich unterschiedlich sind. Das heißt, Patienten unabhängig von ihrem Primum halt basierend auf ihrer molekularen Veränderung in einem Tropf reinzuwerfen, funktioniert leider nicht immer. Als Idee gut, also wir haben bei der HER2 zum Beispiel kürzlich gesehen, unterschiedliche Pan-Tumor-Studien haben wir erlebt, wo Antikörper-Drug-Konjugate, die gezielt HER2 behandeln, völlig unterschiedliche Response-Rate gehabt haben. Also das heißt, als Idee ist es gut, das kann deutlich in diese Richtung gehen, aber wir sind nach wie vor in einer Phase, wo wir Primum trotzdem berücksichtigen müssen, wenn wir unsere Therapieentscheidungen treffen.
Das kann ich voll und ganz unterstützen, weil wir diese Gemeinsamkeiten, dass gewisse Präparate oder Produkte bei einem gewissen Patiententyp woanders funktionieren, gerade bei HER2-Mutationen und funktionieren vielleicht in einer anderen Identität beim Lungenkarzinom dann extrem gut. Auf der anderen Seite ist auch die Häufigkeit dieser Erkrankung komplett unterschiedlich. Bei uns beim Lungenkarzinom sind vielleicht bei HER2-Mutationen vielleicht 1%, 1,5% der Patienten betroffen, in anderen Erkrankungen viel häufiger. Das heißt, und auch das Ansprechen, die Ansprechdauer ist dann immer wieder unterschiedlich von der jeweiligen Erkrankung. Die Nebenwirkungen, da trifft man sich dann wieder, aber bei den anderen Sachen.
Ja, dann bleiben wir doch bei den Organentitäten und kommen jetzt zu den Immuncheckpoint-Inhibitoren, die ja einen wirklichen Umbruch, damit meine ich auch langjährige Behandlungserfolge bei zumindest einigen Tumorentitäten in der Onkologie eingeleitet haben. Jetzt vielleicht nur ganz grob, Herr Dr. Hochmeier, welche Immuncheckpoint-Inhibitoren sind denn zugelassen beim Lungenkrebs?
Also gestartet hat die ganze Reise in der zweiten Therapielinie nach Chemotherapieversagen 2015, 2016. Dann, wenn wir uns das jetzt anschauen, wo wir jetzt stehen, kommen eigentlich die Checkpoint-Inhibitoren in jeder Indikation vor, Early, Later Stage, Neoadjuvant, Adjuvant, also ist auch im Stadium 4 in der ersten Linie. Es gibt eigentlich kaum einen Platz, wo diese Checkpoint-Inhibitoren eigentlich nicht vorkommen. Wir haben die Unterteilung zwischen PD-1 und PD-L1-Inhibitoren und dann gibt es auch diese Checkpoint-Inhibitoren mit CTLA-4, wo wir zum Beispiel neben dem Pembrolizumab, Nivolumab, Atezolizumab oder auch Durvalumab die PD-1, PD-L1-Inhibitoren haben, aber mit dem CTLA-4, mit dem Ipilimumab und dem Tremelimumab sicherlich die Substanzen, die wir regelmäßig auch verwenden können, einsetzen. Die Indikationen und die Individualisierung der Therapie, auch was diese Präparate betrifft, sind so individuell geworden und brauchen immer zusätzliche Biomarker, dass wir sagen, zum Beispiel, wir wissen, dass zum Beispiel EGFR-mutierte Patienten von einem Checkpoint-Inhibitor nicht profitieren. Früher hat man es aber allen gegeben und hat dann festgestellt, dass es nur, also dass das Ansprechen auf EGFR-mutierte Patienten das Ansprechen sehr reduziert ist, vielleicht das Ansprechen bei 3% vielleicht liegt. Das heißt, wir wissen durch die Testung, wer von diesen Präparaten profitiert, wer von diesen Präparaten nicht profitiert. Und darum ist diese Testung, die zentrale Zusammenarbeit mit der Pathologie ganz wichtig. Vorher haben wir es eben im Stadium 4 eingesetzt und jetzt eben auch Neoadjuvant und Adjuvant. Und je nachdem, wo die Zulassung ist, werden die unterschiedlichen Präparate auch eingesetzt.
Ja, da kommen wir gleich noch genauer drauf. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Und wie sieht das bei den gastrointestinalen Tumoren aus, Frau Dr. Ilhan-Mutlu?
Ja, ist das nicht weniger unkompliziert sozusagen, weil stellen Sie sich vor, wenn wir über gastrointestinale sprechen, sprechen wir wirklich von der Speiseröhre bis zur Anus von unterschiedlichen Primum. Ja? Und wenn wir wirklich von oben aus anfangen, bei der Speiseröhre haben wir Platinepithelkarzinomen und Adenokarzinomen. Für Platinepithelkarzinomen haben wir für sowohl Pembrolizumab als auch für Nivolumab gemeinsam mit Chemotherapiezulassungen. Und interessanterweise haben wir auch für Nivolumab und Ipilimumab, also ein PD-1 und eine CTLA-4-Inhibitoren, haben wir die Zulassung. Und das ist ganz unique, ja, sozusagen, weil wir eine chemotherapiefreie Zulassung haben. Und dann, wenn wir weiter unten kommen, gastroesophagealen Übergang und Magen, da ist das hauptsächlich Adenokarzinom und da haben wir eine Zulassung für Nivolumab plus Chemotherapie und seit vor kurzem haben wir für Pembrolizumab plus Chemotherapie. Das sind alle für Biomarker präselektierte Patienten. Also CPS und TPS-Score spielen eine große Rolle. Und wenn wir weiter unten kommen, für Pankreas haben wir leider keine positive Studie bisher. Also das ist tatsächlich ein Immundessert-Organ. Cholangiozellulares Karzinom schaut auch interessant aus. Seit vor kurzem haben wir zwei unterschiedliche Immuntherapien, sowohl für Durvalumab als auch für Pembrolizumab, jeweils gemeinsam mit Chemotherapie die Zulassungen. Biomarker unselektiert, das heißt, alle Patienten können die Therapie bekommen. Und für HCC, hepatozelluläres Karzinom, haben wir wiederum diverse, ganz unterschiedliche Immuntherapiekombinationen wie Atezolizumab plus Bevacizumab, aber auch Tremelimumab und Durvalumab gibt es auch. Und wenn wir dann weiter unten kommen, im Darmtrakt sozusagen für MSS Encoli, gibt es momentan Bemühungen, unterschiedliche Therapiekombinationen, aber keine Zulassung. Aber für MSI-High, kolorektal, metastasiertes Kolorektalkrebs, haben wir für Pembrolizumab Mono die Zulassung. Und in den nächsten Monaten können wir für Nivolumab und Ipilimumab eine Zulassung bekommen. Das war alles für metastasiertes Setting. Für Adjuvans haben wir auch eine Zulassung, wenn die Patienten eine Radiochemotherapie bekommen und operiert werden. In Adjuvanten-Setting können Sie eine Nivolumab-Therapie erhalten, wenn ein Residualtumor im OP-Resektat festgestellt wird. Und das ist eine Therapie für ein Jahr. Also das ist die Zulassungsstatus.
Ja, wenn man das so hört, ist es ja wirklich eine riesige Bandbreite. Und Sie haben eben auch schon beide gesagt, nochmal PD-1 gegen PD-1 beziehungsweise PD-L1 gerichtete Checkpoint-Inhibitoren. Und wenn man diese beiden Ansätze betrachtet, macht das aus Ihrer Sicht, nein, wenn man diese beiden Ansätze betrachtet, gibt es eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 von Duan et al. Die haben gegen PD-1 gerichtete Therapien mit gegen PD-L1 gerichtete Therapien verglichen und haben ein besseres Gesamtüberleben für die gegen PD-1 gerichteten Therapien gefunden und auch ein besseres progressionsfreies Überleben. Hat das aus Ihrer Sicht eine klinische Relevanz und gibt es klinisch relevante Unterschiede zwischen den Ansätzen?
Also ich kann aus, es gibt eh auch, wie die Kollegin vorher gesagt hat, Zulassungsunterschiede. Zum Beispiel die PD-L1-Inhibitoren sind vor dem Einsatz beim kleinzelligen Lungenkarzinom, wo wir es beim wo wir keine PD-1-Inhibitoren für das kleinzellige zum Beispiel überhaupt nicht zugelassen haben. Ob das wirklich nur ein Zufall ist, ob das ist schwer zu sagen. Die Substanzen wie Nivolumab und Pembrolizumab wurden auch in der Hinsicht untersucht beim kleinzelligen Lungenkarzinom, haben aber nie so klare Zeichen gesprochen wie die PD-L1-Inhibitoren, wobei das die Gradziehung oft sehr knapp war. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom die Zulassungen anschauen, sehen wir in der Kombination, dass PD-1-Inhibitoren hier etwas stärker sind, hier hervorgerufen das Pembrolizumab, dass hier einfach über alle nicht kleinzelligen Lungenkarzinome einfach die homogensten Daten zeigt. Auf der anderen Seite in der Kombination mit der Strahlentherapie, zum Beispiel das Durvalumab mit PD-L1-Inhibitoren, Chemo-Strahlentherapie gefolgt von PD-L1-Inhibitoren, hier die einzige Zulassung in diesem Zusammenhang hat. Im neoadjuvanten Setting scheinen die PD-1 und PD-L1-Inhibitoren sehr ähnlich zu performen, hier Nivolumab, Pembrolizumab, als auch das Durvalumab in dem neoadjuvanten Setting untersucht, zugelassen, Nivolumab und Pembrolizumab. Durvalumab-Zulassung wird noch ein bisschen brauchen. Und auch im perioperativen Setting hier eben die Unterschiede. Also man kann manchmal sagen, dass ich so richtig greifbar einen riesigen Unterschied sehe, nicht. Es gibt eine retrospektive Arbeit, die sich das einmal angeschaut hat und haben festgestellt, dass möglicherweise die Pneumonitis-Rate unter PD-L1-Inhibitoren etwas niedriger ist. Das kann manchmal im klinischen Einsatz eine Hilfestellung sein, wenn man besonders ängstlich wäre vor einer Pneumonitis für den Patienten nach Strahlentherapie oder wenn der Patient schon eine Genese hat diesbezüglich, dann kann man vielleicht das einsetzen. Oder Patient hat vor einem PD-L1-Inhibitor bekommen, hat eine doch höhergradige Pneumonitis gehabt und will dann erneut eine Immuntherapie einsetzen, da kann man dann vielleicht eher zum PD-L1-Inhibitor greifen. Aber so, dass man Effektivitätsunterschiede Head-to-Head gesehen hat, nein. Natürlich wird der Rezeptor anders angegriffen. Da kann man gewisse theoretische Dinge zeigen, aber Head-to-Head sind mir keine Daten bekannt. Darum müssen wir uns da eher an die Zulassungen halten.
Mhm, ja, danke.
Ja, ich muss sagen, Head-to-Head-Vergleiche gibt es nicht und wird das, glaube ich, in der Zukunft auch nie geben. Ja, also eine Durvalumab versus Pembrolizumab oder weiß was ich, ein Atezolizumab versus Nivolumab-Studie wird aus meiner Sicht nie durchgeführt, so dass wir leider Antworten solcher Fragen nur anhand Meta-Analysen oder anhand halt Cross-Trial-Vergleiche beantworten müssen. Also wir haben Cross-Trial-Vergleiche, da gibt es kaum Unterschiede von gastrointestinalen Bereich, wobei ich auch sagen muss, im GI-Bereich sind die PD-L1-Inhibitoren weniger im Einsatz. Ja? Also HCC ist eine Ausnahme. Beim HCC haben wir Atezolizumab und Durvalumab, beide die Zulassungen. Ansonsten kaum gibt es eine andere gastrointestinale Erkrankung, wo seit langem eine PD-L1-Inhibitor auch in Anwendung ist. Ja, Durvalumab ist auch seit vor kurzem für cholangiozelluläres Karzinom im Einsatz. Ja, das heißt also wir haben keine saubere Antwort für diese Frage. Das ist eine interessante Frage, weil besonders, also wir reden zwar hier über die Effektivität, aber Nebenwirkungsprofil könnte auch anders sein, wenn andere halt Moleküle angegriffen werden. Aber wie gesagt, wir haben keine verlässlichen Antworten.
Ja, interessant. Kommen wir jetzt zu aktuellen Themen beim nicht kleinzelligen Lungenkarzinom, NSCLC. Hier erobert sich ja gerade die Immuntherapie ihren Platz in ganz frühen Krankheitsstadien. Und drei prinzipiell am Therapiezeitpunkt ausgerichtete Strategien werden ja diskutiert. Die neoadjuvante Therapie, also vor der OP, die adjuvante Therapie, also nach der OP, und die perioperative, das heißt also vor und nach der OP. Können Sie diese Strategie nochmal genauer erläutern, Herr Dr. Hochmeier, und Ihre Vor- und Nachteile und auch inwieweit die schon in der Klinik umgesetzt worden sind?
Genau, also wir haben ja mit im Stadium 4 die ersten Erfolge mit der Immuntherapie gefeiert, zuerst in der Zweitlinie, dann in der Erstlinie und waren von diesen Ergebnissen bei gewissen Patienten enorm beeindruckt, bei manchen hat es eben nicht funktioniert. Dann haben wir Patienten in so einem oligometastasierten Stadium erstmalig mit den Substanzen behandelt und auch gesehen, dass Patienten, wenn sie dann in diesem oligometastasierten Stadium operiert worden sind, auf einmal pathological complete remissions gesehen haben und haben uns dann gedacht, ist es überhaupt notwendig, Patienten, die so gut ansprechen, zu operieren? Dann ist die erste Zulassung mit der Nivolumab-Studie CheckMate, wo Chemo Immuntherapie für 3 Zyklen gegeben worden ist, Patienten dann operiert worden sind und man hat gesehen, dass gewisse Patienten eben eine solche pathological complete remission gesehen haben, die dann unglaublich verlaufen sind, die eigentlich das bestmöglichste Gesamtüberleben hatten. Zusätzlich haben wir dann Daten gesehen im adjuvanten Setting, dass zum Beispiel Atezolizumab bei den Hoch-PD-L1-positiven Patienten über 50%, auch hier ein sehr beeindruckendes Event-Free-Survival, also auch ein Gesamtüberlebensvorteil dann in dieser Gruppe erzielt worden ist. Diese Studie wurde dann nicht so ganz bestätigt durch die Pembrolizumab-Studie, die jetzt in diesen Hoch-PD-L1-exprimierten Patienten nicht so gut performt hat, aber in den Patienten im unteren Bereich negativ oder mittel bis zu 50% PD-L1-Expression einfach dann dort auch einen guten Event-Free-Survival-Benefit gezeigt hat. Gesamte Überlebensdaten diesbezüglich fehlen noch. Also wir haben einerseits reine neoadjuvante, dann reine adjuvante Therapiestudien gehabt und wo die Richtung jetzt ganz klar hingeht, ist dieser Einsatz dieser perioperativen Einsätze. Wo wir den Vorteil haben, auch sehen, sprechen die Patienten auf die Therapie an und können dann adjuvant auch die Therapie fortsetzen. Und hier scheinen, wenn ich jetzt das adjuvante oder rein neoadjuvante Therapiekonzept nicht head-to-head im Vergleich habe, aber wenn ich die Hazard Ratios und die Studiendaten analysiere und wir bei vielen Studien noch da mitgemacht haben, ist meinem Geschmack her dieses perioperative Regime schon das gescheiterste. Das heißt, die Patienten bekommen Chemoimmuntherapie vor der Operation, werden dann operiert, wo ich dann auch eine beeindruckendes pathologisches Ansprechen evaluieren kann, was ich ja sonst im adjuvanten Setting nie habe, weil ich ja dann auch einen Selection Bias habe, dass die Patienten, die dann nach Chemoimmuntherapie vielleicht auch erst viel später die Immuntherapie bekommen, das heißt, diese Strategie perioperativ verlieren wir wahrscheinlich am wenigsten Patienten, dass sie überhaupt ihre Immuntherapie bekommen. Natürlich wissen wir nicht, wer dann überhaupt ein Overtreatment bekommt, weil vielleicht brauchen Patienten, die eine Pathological Complete Remission haben, gar keine perioperative Therapie mehr. Vielleicht ist das ein Overtreatment. Wir müssen aber hier den Studiendaten folgen. Schauen wir uns jetzt diese neoadjuvanten Therapiedaten an, wo wirklich ein enormes Auseinanderklaffen dieser Kurven ist. Die Therapien sind relativ neu, manchmal noch nicht für alle Gruppen gesamte Überlebensdaten da sind. Aber der erste Eindruck ist, wenn wir die Patienten selektionieren, Patienten, die EGFR halbtransluziert ROS1-Fusionsnegativ sind. Also wenn wir von vornherein Patienten richtig selektionieren und wir werden eigene Daten beim ESMO zeigen, wenn wir dieses neoadjuvante Therapiekonzept folgen, mitgefolgt adjuvant, dass hier deutlich höhere Pathological Complete Remission Rates erreicht werden können, wo wir die besten gesamte Überlebensdaten haben. Also das ist wirklich ein enorm spannendes Thema. Wenn nicht, wie wir genau dann noch eingehen können nachher, aber auch die Beurteilung solcher Befunde ist oft ganz schwer. Wenn wir vorher neoadjuvant Chemoimmuntherapie geben, kann es zu einem Lymphknoten-Flaring kommen oder eben auch zu einer Sarcoid-like Reaction, dass wir bei der Beurteilung dieser Bilder vielleicht früh gesagt haben, dieser Patient ist, wenn die Lymphknoten anschwellen unter der Chemoimmuntherapie, eigentlich inoperabel. Auf der anderen Seite sehen wir, Patient wird der Haupttumor kleiner, die Lymphknoten schwellen an, müssen wir davon ausgehen, dass das eigentlich eine Immunreaktion ist, ein sogenanntes Nodal Flaring. Und früher haben wir die Patienten sogar noch rebiopsiert und festgestellt, da ist wirklich eine Immunreaktion zu finden und haben dann erst nachher die Patienten operiert. Jetzt wissen wir, dass sowas ist und diese PET-CTs oder auch nur die CT ist mit Sorge, also mit Vorsicht zu interpretieren, um hier die richtige Entscheidung für den Patienten zu finden. Und zum Abschluss, ich habe so eine lange Antwort für diese komplexe Frage gemacht, ist, dass wir wirklich genau schauen müssen, wen wir dann operieren. Und wir verlieren durch diese neoadjuvante Strategie mit Chemoimmuntherapie sehr wenig Patienten für die Lokaltherapie, was ja oft von Chirurgen oder von den Strahlentherapeuten der Hauptkritikpunkt ist, dass wir durch die neoadjuvante Therapie Patienten für die Lokaltherapie verlieren. Und das kann ich aus Real-World-Daten, die wir beim ESMO präsentieren, wirklich als marginal bezeichnen.
Ja, das ist ja sehr spannend. Nochmal zum Verständnis, es sind alles frühe Krankheitsstadien 1b bis maximal 3a, gell, diese drei Studien, die Sie erwähnt haben.
Also vor allem Stadium 2 bis 3a. Aber natürlich sind das Studiendaten, wo wir sagen, Patienten sind primär operabel. Aber was ist, wenn wir Patienten nur als potentially resectable bezeichnen? Wo zählt man hier die Grenze? Und das ist auch eine nicht ganz klar definierte Linie. Früher haben wir gesagt, ein N3-Patient mit metastasierenden Lymphknoten kontralateral ist sicher inoperabel. Wenn ich aber Patienten mit Chemoimmuntherapie induziere und die Patienten sprechen fantastisch an, kann es auch sein, dass wir Patienten mit N3 sogar operieren. T4, umgeben von der Aorta, der Tumor spricht super an, dann sagt der Chirurg, eigentlich jetzt kann er operieren. Das heißt, es ist immer eine sehr individualisierte, man muss das in einem großen Team interdisziplinär besprechen und die Erfahrung am jeweiligen Zentrum ist da ganz wichtig, wer für welche Therapie in Frage kommt. Weil die Diskussion gerade in diesen Early Stages, wer wird chemostrahltherapiert, erhält dann Durvalumab. Das sind eher die sogenannten inoperablen Patienten. Auf der anderen Seite die Patienten, die potentially resectable sind oder Patienten, die primär eigentlich einer Resektion zugeführt werden. Und das ist eine Grauzone, die manchmal klar ist, aber manchmal sehr unklar ist. Und hier viel Erfahrung und persönliche auch Meinung des Patienten mit hineinfließen sollte.
Genau, das wäre jetzt eigentlich, oder das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, haben Sie tatsächlich schon irgendwelche Kriterien, wo Sie sagen können, okay, das ist jetzt ein typischer Patient für die neoadjuvante Therapie mit Nivolumab oder das ist ein typischer Patient für die perioperative Therapie mit Pembrolizumab oder wer sollte adjuvant bekommen? Haben Sie da irgendwelche Kriterien oder muss das alles quasi individuell im Tumorboard entschieden werden?
Also es gibt so ein paar Patienten, wo man sagt, das ist so oder so klar und dann gibt es Patienten, wo die Grenzziehung einfach sehr schwierig ist. Ein Patient im Stadium 1 wird sicher als primär operabel eingestuft werden und nicht vorher eine neoadjuvante Therapie bekommen. In diesen ganzen Studien geht es ab Stadium 2 bis 3b, sind hier Daten verfügbar, je nachdem, welchen Studien ich da jetzt mit dazu nehme. Und da werden wir dann diese Interdisziplinarität besprechen. Früher waren die Chirurgen diesbezüglich sehr zurückhaltend, bis auf die N2-Situation, wo wir gewusst haben, die neoadjuvante Therapie ist sicherlich das Gescheiteste. Aber gerade bei lokalisierten Erkrankungen, wo der Patient gesagt, der Chirurg sagt, ich kann jetzt operieren, hoffentlich versäumen wir hier den Absprung nicht. Und durch dieses enge Follow-up, diese 2-3 Monate Therapie, die wir da einführen, 3 Zyklen bis 4 Zyklen mit Nivolumab oder mit Pembrolizumab eben 4 Zyklen, auch mit Durvalumab sind es 4 Zyklen. Wenn der Patient die gut verträgt und wir die Patienten hier dann engmaschig monetieren, kann mich nicht erinnern, dass wir den Patienten für die Lokaltherapie verloren haben. Und die Chirurgen sagen eigentlich, bekommen sie mehr Patienten für den wirklich klar kurativen Ansatz, weil Patienten durch die fast doppelte höhere Ansprechrate bis dreifach höhere Ansprechrate durch die Chemoimmuntherapie, bei der Chemotherapie haben wir halt eine beschränkte Ansprechrate, aber wir verdoppeln bis verdreifachen die und können sie besser zur Lokaltherapie bekommen. Natürlich ein Patient, der eine negative PD-L1-Expression hat, der schon sehr grenzwertig von vornherein ist zu der Operation, muss man anders interpretieren, einen Patienten, der eine hohe PD-L1-Expression hat, eigentlich eine N2-Situation hat, der wird sicher fix seine Chemoimmuntherapie bekommen, initial. Und die Patientengruppe, die eine Pathological Complete Remission hat, braucht er dann sein perioperatives Regime oder nicht? Diese Frage ist zwar in den Studien, haben es alle bekommen, ist es wirklich notwendig? Und da ist auch das Wissen, das Vertrauen, die Erfahrung ganz wichtig, was die weiteren Studiendaten sagen. Aber eine klare Ansage kann ich Ihnen, liebe Frau Dr. Göring, auch nicht geben.
Ja, vielen Dank. Dann müssen wir hier unklar bleiben und gehen jetzt erstmal zum Magenkarzinom. Und hier werden ja die Immuncheckpoint-Inhibitoren bislang nur bei fortgeschrittenen Karzinomen des Magens und des gastroösophagealen Übergangs eingesetzt. Aber die zweite Interimsanalyse der Keynote-Studie 811 hat den Behandlungsstandard bei den HER2-positiven Karzinomen geändert. Und meines Wissens gibt es ja da auch eine Zulassung. Wie viele Patientinnen sind das denn in dieser Gruppe der nicht resektablen oder metastasierten Magenkarzinome? Erstmal über welches Patientenmenge also sprechen wir?
Genau, also HER2-positiven Patienten sind so etwa 15-20% von allen Patienten mit Magen- und gastroesophagealen Übergangsadenokarzinomen. Und es kann geografische Unterschiede aufweisen, aber ungefähr Positivität liegt eben so bei 20%, also in unserem Zentrum zumindest. Und das wird mittels Immunhistochemie-Analyse untersucht. Das ist eine ganz einfache Methode und etablierte Methode seit mehreren Jahren sozusagen. Die initiale Methode von Brustkrebspatienten haben wir modifiziert und dann so appliziert. Das funktioniert wunderbar. Es war so, dass wir dann halt schon einige Zeit auch CPS bei unseren metastasierten Patienten bestimmt haben, weil wir für CPS-positiven Patienten eben auch eine Zulassung hatten, nämlich Nivolumab. Nun sieht das so aus, also für HER2-positiven Patienten hatte CPS keine Rolle gespielt. Aber die von Ihnen erwähnte interimistische Analyse von Keynote 811 hat eben gezeigt, dass diese Patienten von einer Zugabe von Pembrolizumab zusätzlich zu Chemotherapie und Trastuzumab gut profitieren können, aber erst dann, wenn sie CPS-positiv sind. Das heißt, also die Studie eben das untersucht, ob diese Patienten, die HER2-positiv sind, von einer Immuntherapie profitieren können. Die können von einer Immuntherapie profitieren, wenn sie zusätzlich zu Chemotherapie und Trastuzumab-Therapie mit Pembrolizumab behandelt werden, aber nur dann, wenn sie CPS 1 und größer sind. Und somit hat die Studie eben einen Standard definiert, das würde auch von EMA so zugelassen. Und soweit ich weiß, hat FDA auch die Zulassung, die vorbestehende Zulassung adaptiert. Das heißt, wir müssen nun bei allen Patienten im metastasierten Setting CPS bestimmen. HER2-positiv oder negativ hat es keinen Unterschied. Alle Patienten müssen beide Färbungen bekommen.
Und wie sieht's aus mit den, wenn wir jetzt mal nur die Patientinnen mit dem fortgeschrittenen HER2-Magen- und Übergangskarzinom betrachten? Was ist da die große Herausforderung bei der Therapie? Auch mit Blick vielleicht auf die verfügbaren Biomarker, aber das haben Sie gerade schon.
Also das mit der Biomarker, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das wurde von Max Hochmeier auch mehrmals erwähnt. Also die molekulares Panel müssen wir anfordern, unbedingt. Ja, also egal wo, diese Patienten im metastasierten Setting sollen unbedingt CPS und HER2-Bestimmungen bekommen und MSI von mir aus auch, obwohl es für MSI keine separate Zulassung für Erstlinie besteht, für Zweitlinie doch wohl. Das heißt, für Zweitlinie haben wir diese sogenannte gewebsagnostische Zulassung, auch in Europa, wenn die Patienten MSI high sind und in Zweitlinie kommen und wegen welchen Gründen auch immer haben sie keine Immuntherapie vorhin erhalten, haben sie eine Immuntherapie-Möglichkeit ab der Zweitlinie. Also das ist eine separate MSI high Zulassung, aber für Erstlinie haben wir sowas nicht, ja. Mhm. Aber trotzdem, wir wissen, dass MSI-High-Patienten sehr gut ansprechen und es ist ein sehr starker prädiktiver Biomarker. Daher soll MSI-High in der Erstlinie auch untersucht werden, weil wenn ich weiß, Patient ist MSI-High und ich gebe dem Patienten eine Chemotherapie, kann ich die gemeinsam mit Immuntherapie, kann ich die Chemotherapie halt frühzeitig abbrechen. Also das ist meistens der weltweit eine mehr oder weniger ein Standard. Das ist ein wichtiger Punkt und Chemotherapie-Backbone ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also Capox oder Folfox können als Chemotherapie-Backbone verwendet werden, weil wir wissen, dass Immuntherapie alleine nicht wirksam ist bei MSS-Patienten. Also bei MSI-High könnte Immuntherapie alleine oder gemeinsam mit einer Anti-CTLA-4 wirksam sein, aber bei den restlichen Patienten muss Immuntherapie mit einer Chemotherapie kombiniert werden. Und Chemotherapie-Backbone wählen wir aus, entweder Folfox oder Capox, das ist auch eine ewige Diskussion. Oxaliplatin ist meistens als Platin-Derivat zu verwenden. Cisplatin hat zunehmend die Bedeutung verloren als Erstlinienbehandlung und als Fluoropyrimidin können wir entweder 5-FU oder Capecitabine verwenden, je nach Schluckbeschwerden vom Patienten, weil Capecitabine ist ja eine orale Therapie. Das heißt, wenn ich es verschreibe, müssen die Patienten gut schlucken können. Mhm. Und also eine ist dreiwöchentlich, der andere ist alle 2 Wochen. Für Vollfox brauchen wir einen zentralen Zugang, so wie bei Portacard. Also für Capox brauchen wir das nicht. Das heißt, je nach Patientenpräferenz und je nach Patienteneigenschaften kann eine von diesen beiden Chemotherapie-Backbones eben entschieden werden.
Mhm. Ah ja, vielen Dank. Jetzt möchte ich mit der nächsten Frage auf die Erstlinie beim fortgeschrittenen Adenokarzinom vom Magen- und vom gastroösophagealen Übergang kommen, und zwar bei PD-L1 exprimierenden Tumoren. Da gab es ja jetzt auch eine Zulassung, glaube ich, erst kürzlich für Pembrolizumab mit der KEYNOTE-859-Studie, und die erweitert jetzt ja die Therapielandschaft.
Erweitert, das ist schon richtig.
Was ist da Ihre Empfehlung jetzt in diesem Setting?
Es ist so, wir haben die ersten positiven Daten von Immuntherapie und metastasierten gastroösophagealen Tumoren vor 4 Jahren beim ESMO gesehen. Also das war 2020, das war ein virtuelles ESMO. Es war wirklich bahnbrechend. Ja, das erste Mal, die CheckMate 649-Studie hat da gezeigt, dass Patientinnen, die CPS5 und größer sind, haben einen Benefit von einer Immuntherapie-Chemotherapie-Kombination. Und das hat damals unser Standard gesetzt. Und wir haben ein Immunonkologie-Tumorboard bei uns im Haus. Und schon damals haben wir begonnen. Ich kann mich erinnern, gleich am nächsten Tag hatte ich in der Ambulanz eine Patienten gehabt, und gleich diesen Patienten habe ich mit diesem Schema behandelt, und ich habe mich wirklich sehr privilegiert gefühlt, sozusagen, dass ich etwas einsetzen konnte, was genau vor einem Tag an einem Kongress präsentiert war. Und die Therapie, die eigentliche Zulassung, kam erst 1,5-2 Jahre später. Das heißt, wir haben schon damals begonnen, aber das hat damals eine Diskussion eben ausgelöst, was wir mit Patienten machen, die CPS low sind, also CPS 1 bis 4 sind, beziehungsweise CPS negativ sind. In der Studie waren alle dieser Patienten auch mit inkludiert, wobei man gesehen hat, dass CPS low Patienten von der Therapie weniger Benefit hatten, bis auf keine, und CPS negativen Patienten hatten keine Benefit. Und FDA hat die Therapie für alle Patienten, für all comers zugelassen. Mhm. Und das ist natürlich eine schwierige Situation. Die Studie zeigt nicht wirklich ein Benefit, und als Klinikerinnen glauben wir auch nicht wirklich an den Benefit, aber das ist eine zugelassene Therapie, daher müssen sie es den Patienten anbieten. Und das ist, die Patienten würden dann zeitlang mit dieser Therapie behandelt. FDA hat aber Threshold gesetzt bei CPS 5 und größer. Das heißt, wir haben tatsächlich, und ich denke auch, dass wirklich CPS-positiven Patienten von der Therapie profitiert. Nun mit der Keynote 859-Studie haben sie die Studie so konzipiert, sozusagen, dass CPS 1 und größer Patienten so inkludiert waren und dann so gezeigt worden sind, dass sie von der Therapie auch einen Benefit haben könnten. Man muss schon ehrlicherweise sagen, also wie gesagt, diese Intervall von Patienten zwischen CPS 1 und 4 konnte somit mit der Keynote 859-Studie abgedeckt werden. Man sieht einen Benefit. Man muss schon ehrlicherweise sagen, das ist keine bahnbrechende Benefit. Also es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Das ist ein Schritt, es ist ein positiver Fortschritt. Die Zulassung ist da. Also die Patienten sollen auf jeden Fall weiterhin nach CPS untersucht werden. Und wenn die zwischen CPS 1 und 4 sind, haben die Möglichkeit, eben Pembrolizumab zu bekommen. Effekt ist aber halt nicht bahnbrechend sozusagen, aber ein Effekt ist da, und das gehört auf jeden Fall weiterentwickelt. Und ich denke sehr und ich hoffe sehr, dass unterschiedliche Kombi-Studien diesbezüglich durchgeführt werden, unterschiedliche Kombinationen in der Zukunft, Antikörper-3-Konjugate und so weiter.
Ja, danke für diese Einschätzung. Jetzt haben wir noch, glaube ich, relativ neu, auch beim fortgeschrittenen Magenkarzinom mit einer Claudin 18.2-Expression. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über diesen molekularen Ansatzpunkt. Da gibt's mit der Spotlight-Studie eine positive Studie, die das OS, das Gesamtüberleben, verlängert, eben mit der zielgerichteten Therapie. Ich glaube auch, dass die Zulassung für Zolbetuximab eingereicht ist. Was bedeutet das für die Immuntherapie?
Es ist so, es sind tatsächlich zwei Studien, die Spotlight und die GLOW-Studien, globale Phase-3-Studien, die eben Claudin 18.2 positiven Patienten im metastasierten Setting untersucht haben. Wenn die Patienten dieses Biomarker positiv sind, sind die Patienten mit einem monoklonalen Antikörper zu Rituximab gemeinsam mit Chemotherapie behandelt. Die Positivitätsrate ist gar nicht so niedrig, ja. Im europäischen Raum ist das 45% fast, das heißt fast die Hälfte unserer Patienten sind Claudin 18.2 positiv, ja. Und damals, als die Studie konzipiert war, war natürlich Immuntherapie noch kein Standard, ja. Und nun kommt die Frage oder halt besteht nun die ganz relevante Frage, was machen wir mit Patienten, die beide Biomarker positiv sind? Und es werden tatsächlich mehrere Patienten sein, die sowohl CPS als auch Claudin 18.2 beide positiv sind. Und die Entscheidung wird nicht einfach sein, weil wir keine Studien haben, die beiden Antikörper, Immuntherapie und Zolbetuximab-Therapie kombinieren. So eine Studie läuft gerade, eine Phase-2-Studie, aber immerhin, ja. Sind auf jeden Fall Studien notwendig, um zu sagen, ob ich diese Co-Expressionspatienten halt mit beiden Antikörpern behandeln kann. Wir messen Claudin 18.2 mittlerweile seit einem Jahr bei uns im Haus, ja, obwohl die zielgerichtete Therapie noch nicht zugelassen ist. Und ich muss sagen, dass das Overlap so etwa bei etwa 20% von allen Patienten liegt und das ist gar nicht so wenig. Das heißt, es betrifft 20% unserer Patienten, die sowohl CPS als auch Claudin 18.2 positiv sind. Momentan denke ich schon, dass wir anhand der unterschiedlichen Parameter uns entscheiden werden, welche Therapie die Patienten bekommt, aber es ist, glaube ich, wirklich eine Zukunftsmusik und Zukunftsdiskussion, weil Zolbetuximab in Europa jetzt noch nicht zugelassen ist. Die Zulassung wird im September, Oktober erwartet. Mal sehen, sobald die Therapie zu uns zur Verfügung steht, sobald wir Nebenwirkungsprofil gut wissen im klinischen Alltag, werden wir, glaube ich, halt individuell für Patienten entscheiden, wer was bekommt. Und hoffentlich kommen bald auch Studien, die Zolbetuximab und Immuntherapie gleichzeitig untersuchen, so dass wir sagen können, dass dieser Double Expressors eben beides bekommen können.
Ja, danke schön. Können Sie bitte möglichst kurz jetzt nochmal unter dem Aspekt der praktischen klinischen Anwendung die eben diskutierten Daten beim fortgeschrittenen Magen- und Übergangskarzinom nochmal ganz knapp zusammenfassen?
Als so ein Take-Home-Message-mäßig,
ja,
meinen
Sie? Für diesen Aspekt jetzt.
Ja, genau. Also ich denke, Biomarkerbestimmung ist ganz ausschlaggebend, ja, dass wir im metastasierten Setting unbedingt drei Biomarker untersuchen müssen. MSI, PD-L1, CPS-Score und HER2. Ja, also das sind die drei Dinge. Und wenn diese drei Biomarker negativ sind, sogenannte Triple-Negativ, sage ich immer, Triple-Negatives Magenkarzinom, also diese Patienten bekommen alleine Chemotherapie sozusagen, ohne eine biologische Substanz, ja. Aber wenn eine oder zwei von den anderen Biomarker positiv sind, haben wir unterschiedliche zielgerichtete Therapieoptionen. Und diese Optionen oder diese Möglichkeiten müssen allen Patienten eben angeboten werden, sobald ein entsprechender passender Biomarker-Expressionsmuster festgestellt wird.
Mhm. Dankeschön für die super Zusammenfassung. Ja. Jetzt machen wir wieder einen Sprung zum fortgeschrittenen Lungenkarzinom und zu Dr. Hochmeier. Und zwar zur Erstlinientherapie in dieser Indikation metastasiertes NSCLC. Hier gibt es ja, glaube ich, auch einige Therapiestrategien. Mono-Checkpoint plus platinbasierte Chemo oder Doppelimmun, die gegen CTLA-4 und PD-L1 gerichtet ist, hatten Sie eben auch schon gesagt, oder Doppelimmun plus Chemo oder auch eine zielgerichtete Therapie. Das ist ja auch ganz schön verwirrend. Gehen wir das vielleicht der Reihe nach mal ganz wirklich kurz durch. Wann sollte man Monotherapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren geben beim fortgeschrittenen NSCLC?
Also da brechen Sie natürlich, jetzt können Sie sich alle mal zurücklehnen und sagen, wirklich zurücksetzen. Das ist eine Riesenfrage, die man natürlich nicht so leicht in einer Sekunde oder kurz zusammenfassen kann. Generell ist es wichtig, am Anfang zu testen. Das haben wir vorher auch schon gehört. Ohne Test sind Sie immer ganz lieb zum Pathologen oder Pathologin, weil ohne denen können wir nichts machen. Das heißt, wir können zwar biopsieren, aber wenn wir kein Resultat bekommen und keine Testung bekommen, können wir nichts entscheiden. Jemand, der am Anfang ein so ein Struggleable Target hat, EGFR, ALK, ROS1, MET-Skipping, nicht zugelassen in der Zweitlinie, nur in der Zweitlinie, aber wir setzen es auch in der Erstlinie ein, BRAF V600, N-Track, HER2-Mutationen, Retfusion werden alles so Patienten, die wir primär in der ersten Linie nicht mit Immuntherapie behandeln, sondern primär die zielgerichtete Therapie einsetzen. Auch das der Grund, wenn wir nämlich die Sequenz Immuntherapie gefolgt von zielgerichteter Therapie durchführen, kann es hier zu vermehrt immunvermittelten Nebenwirkungen kommen. Darum ist das, und auch das Ansprechen ist höher, also Patienten primär mit Druggable Target behandeln, wenn es möglich ist. RSG12C wäre jetzt in der Zweitlinie eine Option mit Sotorasib zugelassen. Es laufen aber auch einige First-Line-Studien an verschiedenen Zentren in Österreich. Nachdem ich keine Eigenwerbung machen darf, wäre es eben auch möglich, hier in Wien Studienzentren recht leicht, wie zum Beispiel bei uns, Studienzentren zu finden. Der andere Punkt wäre, dann, wenn ich das ausgeschlossen habe, habe ich dem Patienten die Möglichkeit, wenn die PD-L1-Expression über 50% ist, eine Immuntherapie alleine anzubieten. Da hätten wir drei zugelassene Substanzen, Pembrolizumab, Atezolizumab und Cemiplimab. Aus meiner Sicht spricht das Pembrolizumab klar dafür, dass wir hier primär Monotherapie mit Pembrolizumab einsetzen, weil die sechswöchige Gabe hier möglich ist, beziehungsweise die Gesamtüberlebensdaten für Cemiplimab und von Pembrolizumab vergleichbar sind, aber hier die längsten Daten für das gesamte Überleben sicherlich von Pembrolizumab da ist. Atezolizumab hat in der Gesamtgruppe dann keinen Überlebensvorteil in der Hazard Ratio so klar zeigen können, darum da ein gewisser Vorteil. Cemiplimab kann man auch verwenden, aber halt die dreiwöchige Gabe gegenüber der sechswöchigen Gabe für den Patienten sicherlich angenehmer. Auf der anderen Seite können wir auch Patienten mit der Kombination behandeln in der Indikation. Mit der Keynote 189 haben wir auch die Möglichkeit, Patienten bei hoher Tumorlast, PD-L1-Expression vielleicht nicht bei 90-100, aber zwischen 50 und 80, auch hier die Kombination anzubieten, wenn der Patient der Chemotherapie nicht sehr kritisch gegenübersteht. Und dann, wenn wir Patienten unter 50% haben, ist ein Riesenportfolio an unterschiedlichen Substanzen da, wo wir individuelle Entscheidungen immer wieder treffen und verschiedene Möglichkeiten bieten können. Hier wäre sicherlich die auch in Studien immer am häufigsten als Comparator-Arm eingesetzte Keynote-Studie mit Chemotherapie mit Pembrolizumab beim Platten- als auch beim Nicht-Platten-Epithelkarzinom. Wo gibt's Tendenzen, auch anderes einzusetzen? Hier wäre auch zunehmend auch in anderen Ländern bei Patienten, zum Beispiel beim Plattenepithelkarzinom PD-L1 negativ, ein Check mit 9LA-Schema einzusetzen. Problem ist aber immer wiederum der Vergleich. Wir vergleichen nicht Head-to-Head, sondern vergleichen Studien, unterschiedliche Studienportfolios. Manchmal gibt's eben bei den Keynote-Studien, ist es oft so, dass im Comparator-Arm Immuntherapie in der Zweitlinie eingesetzt worden ist, bei anderen Studien, wie zum Beispiel der CheckMate nicht, und dadurch vergleicht man OS-Hazard-Ratios, die dann schwieriger zu beurteilen sind. Was wir aber bei der Plattenepithelkarzinom sehen, negative, dass hier doch ein relativ gutes Plateau mit Nivo-Ipi erreicht wird, wo man zwei Zyklen Chemotherapie mit Nivo-Ipi kombiniert. Hier kann ich das verstehen, wenn man sagt, hier verwendet man ein anderes Regime und haben wir auch einmal schon eingesetzt. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, mit Durvalumab, Tremelimumab und Chemotherapie bei KRAS-mutierten Patienten, die eine KEAP1 oder STK11-Mutation auch zusätzlich haben, hat man hier mit Durvalumab, Tremelimumab und Chemotherapie in retrospektiven Analysen gesehen, dass die möglicherweise auch einen Vorteil haben. Das ist dann eine Interpretationsvergleichbarkeitsstrategie, wo wir hier Durva-Treme einsetzen. Hier gibt es Kollegen, die es einsetzen. Beides wäre hier zugelassen. Es ist auch schwierig, dass ich jetzt ja nichts vergessen habe. Auch Chemo mit Cemiplimab kann eingesetzt werden, verwenden wir aber bei unserem Institut nicht. Aber hier in diesen Bereichen Nivo-Ipi plus Chemo, PD-L1-Negative, Treme-Durva bei KRAS-Negativen, bei KRAS-Positiven, STK11 und KEAP1, die eigentlich eine sehr schlechtere Prognose haben, aber sonst sind sicherlich der große Elefant sicher weiterhin die Keynote-Studien hier in der Situation. Mit Keynote 189, wo ich auch befangen bin, weil ich Co-Autor bin von einer Studie, die 5000 Mal zitiert worden ist, und beim Adenokarzinom sicherlich ein absoluter Standard in allen Vergleichsstudien immer der Comparator ist. Beim Platten haben wir sicherlich noch ein bisschen Aufholbedarf, gerade bei den PD-L1-Negativen mit dem Regime.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. Ich würde es jetzt auch zu diesem Thema dabei belassen, weil wir doch schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten sind, und würde gerne nochmal von der Lunge zur Galle gehen, sozusagen zum fortgeschrittenen biliären Karzinom und den Immuntherapiemöglichkeiten dort. Können Sie nochmal da ein kurzes Update geben, Frau Dr. Ilhan Mutlu?
Genau, und da gibt es tatsächlich auch Updates. Also kraniozelluläres Karzinom ist eine ganz interessante Entität. Bis vor kurzem gab es kaum was für diese Entität außer Chemotherapie, Gemcitabine und Cisplatine. Und auf einmal hat man festgestellt, dass es unterschiedliche molekulare Veränderungen besteht für diese Therapie, für diese Lokation, die man gezielt behandeln kann. Und mittlerweile haben wir in Europa auch für Zweitlinie mehrere Therapieoptionen, wie die Ivosidenib für IDH, eins mutierten Patienten, oder halt für FGFR2-Transfusionen haben wir, Translokationen haben wir Pemigatinib zum Beispiel. Ja? Also das ist aus meiner Sicht unglaublich spannend. Diese Moleküle werden nun in der Erstlinie auch untersucht. Also für Erstlinie haben wir zwar keine Therapien, aber halt für Spätlinie, wie gesagt, Zulassungen. Und der HER2-Positivität ist auch ein Thema. Oder halt MSI-High-Positivität ist auch ein Thema. Wie gesagt, vor kurzem hat FDA bereits HER2-Therapie, Trastuzumab deruxtecan, für Zweitlinie zugelassen. Für Erstlinie gab es kaum was bis vor kurzem, und auf einmal seit einem Jahr haben wir zwei Zulassungen für zwei unterschiedliche Immuntherapien. Eine ist für Durvalumab plus Chemotherapie, also unsere derzeitige Chemotherapiestandard, Cisplatin und Gemcitabine. Und die zweite ist also die TOPAZ-1-Studie. Und die zweite Zulassung war von KEYNOTE-966-Studie, nämlich die Pembrolizumab plus Cisplatin und Gemcitabine. Das sind einerseits ähnliche Studien, andererseits gab es manche Unterschiede hinsichtlich des Designs und hinsichtlich des Outcomes. Aber am Ende des Tages, also wie gesagt, das ist ein separates Vortragsthema eigentlich, aber am Ende des Tages muss ich sagen, weil Sie haben dann auch am Anfang gefragt, PD-1 versus PD-L1, das ist die einzige Entität, glaube ich, im GI-Bereich, wo wir für eine Entität sowohl PD-1 als auch PD-L1 Zulassung haben. Ja, aber die Pembrolizumab wurde vor kurzem zugelassen, sodass wir vom klinischen Alltag nicht wirklich sagen können, ob es diesbezüglich Unterschiede gibt. Also die Studien sind ziemlich ähnlich. Also Gesamtüberleben im Kontrollarm und experimentellen Arm sind ähnlich, Hazard Ratio ist ähnlich. In der Durvalumab-Studie scheint das etwas mehr Langzeit-Survivor-Patienten zu sein. Interessanterweise diese Tail von der Kaplan-Meier-Kurve scheint etwas dann flacher zu sein am Ende im Vergleich zur Keynote-Studie, wobei man sagen muss, in der Keynote-Studie waren es deutlich mehr Patienten im Vergleich zur Topaz-Studie mit mehr nicht-asiatischen Patienten, muss man dann ehrlicherweise sagen. Und interessanterweise in den beiden Studien war der Effekt nicht PD-L1 abhängig, obwohl unterschiedliche Biomarker-Tests. Einer hat TAP-Score, also Durvalumab verwendet meistens TAP-Score. Einer hat TAP-Score, der andere hat CPS-Score verwendet. Also das heißt, plus minus sind die Therapien, glaube ich, exchangeable, wobei man wiederum am Ende des Tages sagen muss, es sind beide positiven Studien. Man sieht schon ein positives Outcome, jedoch ist eine dezente Outcome. Ja, das heißt, man darf auf keinen Fall aufhören, weitermachen, unterschiedliche Kombinationen durchführen. Das heißt, Immuntherapie scheint wirksam zu sein, aber da gibt es auf jeden Fall einen Aufholbedarf.
Ja, vielen Dank. Ja, jetzt springen wir nochmal zu den MSI-High-Tumoren im Gastrointestinalbereich. Frau Dr. Ilhan Mutlu, Sie hatten eben schon über die Magen- und gastroösophagialen Übergangskarzinome gesprochen. Da waren ja auch Patientinnen mit MSI-High-Tumoren eingeschlossen.
Ja, genau. Also wir haben vom Magenösophagus-Bereich keine separate Studie, wo die halt MSI-High-Patienten separat untersucht werden. Wir haben nur Subgruppenanalysen, 4-5%, scheint das in der gesamten Kohorte vorhanden zu sein, sowohl in der Keynote-859-Studie als auch in der Checkmate-Studie. Wobei es in der Keynote-811-Studie den Ausmaß von MSI-High-Patienten sehr gering war, weil das eine reine HER2-positive Kohorte war, weil HER2 ist die tatsächliche Driver dieser Erkrankung. Darum war MSI-High-Patienten eher in wenigem Ausmaß vorhanden. von den anderen, wenn ich dann von den anderen GI-Entitäten etwas dann halt hervorheben muss, Kolon stellt diesbezüglich eine Besonderheit dar. Im metastasierten Setting sind etwa 5% von metastasierten Kolorektalkarzinomen MSI positiv zu sein, wobei dieser Ratio in lokalisiertes Setting deutlich mehr ist, also so bis zu 20% laut Berichten. Und wir haben zwei große separate Studien im metastasierten Setting. Also die erste ist die Keynote eben 177 Studie, unser derzeitiger Standard, wo die MSI-High-Patienten mit Pembrolizumab gegenüber Chemotherapie plus Biologika untersucht wurde. Das ist eine negative Studie gewesen, hat ganz klar den Standard geändert. Das heißt, MSI-High-positiven Patienten, metastasierten Setting, Kolorektalkarzinom, können mit Pembrolizumab behandelt werden. Und seit vor kurzem haben wir die Daten von der CheckMate 8HW-Studie gesehen, wo Nivolumab und Ipilimumab eben als Kombipräparat untersucht wurde. Diese Studiendaten sind auch ganz eindeutig und wirklich hervorragend positiv. Wir haben zwar noch keine Zulassung, aber denke ich schon, dass wir für die Erstlinienbehandlung von MSI-High-Patienten auch eine Zulassung für Nivo-Ipi bekommen werden.
Ja, vielen Dank noch für diesen kurzen Ausflug in die MSI-High-Tumoren. Jetzt sind wir am Ende dieser Audiofortbildung angekommen. Wir haben ganz viel über aktuelle Immun-Checkpoint-Inhibitor-Therapiekonzepte bei verschiedenen Tumorentitäten gesprochen, auch viel über die jeweils wichtigen Biomarker. Und jetzt würde ich Sie gerne bitten, noch jeweils aus Ihrem Fachgebiet unseren Hörerinnen und Hörern eine kurze Take-Home-Message für die klinische Praxis mitzugeben.
Also es ist ganz entscheidend, dass wir sagen, es gibt nicht mehr einen Lungenkrebs und es gibt nicht mehr eine Lungenkrebstherapie. Wir treffen für alle Patienten ganz individualisierte Entscheidungen und es gibt unterschiedliche Lungenkrebsarten, die unterschiedliche Therapien brauchen. Wenn man so grob sagen will, 50 unterschiedliche Lungenkrebsarten gibt es sicher, die eine individualisierte Therapie bekommen anhand Biomarkerfaktoren, PD-Line-Status und auch anhand des Stadiums. Und wir versuchen uns diesbezüglich zu orientieren. Und anhand der Vielfalt können wir Patienten viel mehr anbieten. Und jetzt da was herauszustreichen in der Zusammenfassung, das oder das ist zu tun, ist schwer. Bitte hören Sie sich den gesamten Podcast an. Und der Start und der Stand ist heute im Mai 2024. ESMO, WCLC und ASCO sind. Das heißt, in 5 Monaten kann unsere Landschaft wieder ganz anders ausschauen oder auch unser Wissen ganz anders sein. Und es ist zum Glück, unterstützt uns die Pharmaindustrie so stark, dass wir da wirklich enorme Schritte weiterkommen. Und das wäre ohne diese Unterstützung in keinster Weise möglich.
Ja, vielen, vielen Dank also für Ihre Expertise, Frau Dr. Ilhan Mutlu, Herr Dr. Hochmeier, für Ihre prägnante Darstellung und auch den eingeflossenen Humor. Schön, dass Sie mit dabei waren.
Dankeschön, es war mir eine Ehre.
Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Sie hörten eine Audiofortbildung von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Den Fragebogen zu dieser DFP-Audiofortbildung erhalten Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort gibt es auch weitere Audiofortbildungen zum Thema Immunonkologie. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.